Liebe Gemeinde hier in Rheinbach, das Wort Gottes, das wir an diesem Karfreitag gemeinsam betrachten wollen, ist ein einziger Vers. Ein Vers im Johannesevangelium, Kapitel 1. Wer sein Neues Testament dabei hat, darf es gerne aufschlagen. Johannes Kapitel 1, der Vers 29. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde hinwegträgt. Golgatha, das ist der wichtigste Ort dieser Erde. Das behaupte ich einfach einmal am Anfang dieser Predigt. Obwohl man nicht genau weiß, wo überhaupt dieser Ort Golgatha liegt. Wenn man als Tourist nach Israel fährt und Jerusalem besucht, dann werden einem gewöhnlich zwei Orte gezeigt, die möglicherweise Golgatha sind. Man wird in die Grabeskirche geführt und dort, so ist eine Theorie, ist Jesus gestorben. Die Grabeskirche liegt in der Altstadt von Jerusalem. Und dann bekommt man kurz danach noch eine zweite Stätte gezeigt, außerhalb der Altstadt von Jerusalem, aber auch in Jerusalem, einen Felsen, der sieht aus wie ein Schädel. Ganz interessant mit, ja, man kann sagen, zwei Augen und einer Nase. Und manche sagen, weil ja Golgatha Schädel heißt, Schädelstätte heißt, könnte das der Ort sein, wo Jesus gekreuzigt wurde. Wissen tun wir es nicht. Und so wenig, wie wir wissen, wo Jesus gekreuzigt wurde, so wenig wissen wir auch, wann er gekreuzigt wurde. Auch da gibt es nur Theorien. Die Bibel nennt uns kein Datum. Forscher sagen, es sei im Jahre 30 nach Christus gewesen. Manche sagen sogar am 7. April. Andere sagen, nein, es war im Jahre 33. Kein Mensch weiß es mit Sicherheit. Ich glaube, das hat Gott so bewusst gefügt. Denn es kommt nicht darauf an zu wissen, wo und wann Jesus gestorben ist. Wichtig ist alleine, dass er gestorben ist. Und das feiern wir heute, Karfreitag. Jesus Christus ist gestorben. Nun ist es schon ein wenig seltsam und geradezu bizarr, dass man sich darüber freut und dafür dankt, dass ein Mensch gestorben ist. Meine Mutter ist schwer erkrankt. Heute vor 3 Wochen musste sie sich einer Tumoroperation unterziehen. Metastasen in verschiedenen Organen liegen vor. Wir spüren als Kinder, wie sie jeden Tag ein wenig mehr abnimmt. Sie sieht dem Tod ins Auge. Das ist für uns kein Grund zum Danken, sondern zum Trauern. Aber weil Jesus gestorben ist, dafür danken wir. Und das werfen uns ja viele Nichtchristen vor und sagen, was ist das für ein komischer Glaube? Was ist das für eine Religion? Ihr dankt dafür, dass jemand gestorben ist. Das gibt's doch gar nicht. Wieso ist das ein fröhliches Ereignis, dass Jesus gestorben ist? Wieso fließt uns überhaupt vom Kreuz her Heil zu? Warum kann im Kreuz Jesu Heil liegen? Viele Menschen können das und wollen das nicht glauben. Ich entsinne mich, vor ungefähr 3 Jahren gab es im WDR Rundfunk eine Andacht des früheren Superintendenten von Bonn. Burkhard Müller ist sein Name. Das muss wohl in der Passionswoche gewesen sein oder kurz davor. Da legte er seine Gedanken über das Leiden Jesu Christi dar. Und er sagte da ganz offen, ich weiß noch ganz genau, 6:55, bei mir das Radio an und ich hörte die Andacht. Er sagte ganz offen, ich kann das nicht glauben. dass Gott seinen Sohn opfert für die Sünden der Menschen. Überhaupt ein Menschenopfer, sagt er, Gott will das doch gar nicht. Und wieso sollte darin das Heil beschlossen liegen für diese Welt? Ich lehne das ab. Er war ein Pfarrer, sogar ein Vorgesetzter von Pfarrern. Ein Superintendent ist jemand, der ungefähr 20 oder 30 Pfarrer zu beaufsichtigen hat. Dieser Burkhard Müller war kürzlich in der Oberstufe, in der Klasse 12, wo unser zweites Kind in der Schule ist, im AVH-Gymnasium in Bornheim. Der Religionslehrer hat ihn eingeladen. Sie diskutierten über das Kreuz, über die Bedeutung des Todes Jesu. Und unsere Tochter, die Gabi, sagte, Papa, das war hochinteressant, wie dieser Mann uns vollgeschwafelt hat. Ungezählte Wörter, aber letztlich ohne Aussage. Man spürte, er hat überhaupt keinen Glauben. Sie sind zu zweit in diesem Religionskurs, die wirklich gläubig sind, noch ein weiterer Junge. Und sie haben dann versucht, so ein wenig gegenzuhalten. Ich hatte ihr vorher Material mitgegeben, habe gesagt, Gabi, das und das, das und das sind die Argumentationsgänge der modernen Theologen. So musst du kontern. Und dann haben sie versucht zu kontern. Aber sie kam dennoch ein Stück weit, ja, enttäuscht zurück und sagte, man kam nicht an ihn ran. Er war so festgefahren in seinem Denken. Er konnte das einfach nicht glauben. Und ich wurde dann erinnert an ein Wort aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, wo Paulus sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, den Ungläubigen. Das ist also eine alte Erfahrung. Das ist eigentlich nichts Neues, sondern schon vor 2000 Jahren gab es Menschen, die mit dem Kreuz nichts anfangen konnten, die sagten, die Römer waren es und auch die Griechen. Es ist mir ein Ärgernis, es ist eine Torheit. Wie kann aus dem Kreuz Heil fließen? Unmöglich. Doch die, die das Kreuz annahmen, die zum Glauben an Jesus kamen, die durften die Kraft des Kreuzes erfahren. Wir wollen uns heute Morgen Gedanken über diese Kraft des Kreuzes machen. Warum liegt im Kreuz das Heil? Warum ist Gott überhaupt diesen Weg gegangen? Den Weg über Golgatha. Drei Gedanken möchte ich weitergeben. Genau Punkt 1, das Problem. Der Predigttext spricht ja von der Sünde der Welt. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Die Bibel lehrt unzweideutig, dass alle Menschen Sünder sind. Das ist ein Schlag ins Gesicht für die Humanisten. Die Humanisten glauben, dass der Kern des Menschen gut ist. Ich persönlich glaube das nicht. Und wenn man einigermaßen realistisch in die Welt hineinschaut, meine ich, kann man diese These auch nicht aufrechterhalten, dass der Kern des Menschen gut sei. In der Kriegs- und Nachkriegszeit, wenn die Justiz und das Polizeiwesen außer Kraft gesetzt ist, dann weiß man, dass selbst gesittete und ethisch hochstehende Menschen zu Bestien werden können. Oft ist das erwiesen worden. Tief im Menschen steckt das Böse drin. Und wenn diese Urinstinkte des Bösen nicht durch Erziehung und Strafandrohung im Zaum gehalten werden, dann bricht es aus dem Menschen hervor. Und er tut, was seine innersten Begierden und Lüste wollen. Man muss gar nicht bis zum Krieg zurückgehen. Ich glaube, keiner von uns hat hier, wenn ich das richtig sehe, einen Krieg noch miterlebt. Wenn wir uns die heutigen Computerspiele anschauen, ist das für mich ein handfester Beweis, dass der Mensch im Kern böse ist. Wie kann es sein, dass Menschen Freude daran haben, wenn im Computerspiel das Blut spritzt und andere abgeknallt werden? Ich weiß nicht, ich will niemandem hier zu nahe treten. Möglicherweise fühlt sich der linke Flügel hier angesprochen. Aber für mich ist das eigentlich undenkbar, dass ein Mensch, der das Leben liebt, der im Kern gut sein soll, dass der Freude daran hat, andere Menschen umzubringen. Das passt irgendwo nicht zusammen. Das ist doch ein deutlicher Beweis dafür, dass im Herzen des Menschen, tief im Herzen des Menschen, etwas anderes steckt. Nämlich das, was die Bibel das Böse nennt. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann werden wir zugeben, auch in uns, auch in mir steckt dieses Böse. Jesus hat das mal auf den Punkt gebracht. Und er sagte, aus dem Herzen des Menschen gehen böse Gedanken, böse Impulse hervor. Und dann hat er eine ganze Liste aufgezählt, wie Streit, Neid, Hochmut, Stolz, Geiz, Habsucht, Ehebruch, Unzucht, Mord und so weiter. Das steckt im Herzen des Menschen drin, ob ich das will oder nicht. Das steckt in jedem von uns drin. Dem einen mehr, in dem anderen weniger. Wie gesagt, unsere Erziehung spielt da eine Rolle. Sie kann das etwas dämpfen und unterm Teppich halten, aber immer wieder bricht es auf. Ausnahmslos. Die Diagnose der Heiligen Schrift, und ich lese uns aus Römer 3 zwei Verse vor. Die Diagnose der Heiligen Schrift ist, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. So sieht die Bibel uns. Nichts mit guter Kern, sondern wir sind verdorben. Wir sind böse von Natur aus. Und Gottes Wort sagt, das ist Sünde. Und die Sünde zieht die Gottestrennung nach sich. Wir sind von der Quelle des Lebens getrennt. Jeder. Sobald ein Mensch das Licht dieser Welt erblickt, sobald er geboren wird, lebt er in der Gottestrennung. Und diese Gottestrennung setzt sich über seinen Tod hinaus fort. Die Bibel nennt das ewige Verdammnis oder Hölle. Und das erwartet jeden Menschen aufgrund der Sünde. Das ist unser Problem. Wir sind Sünder, wir sind vom lebendigen Gott getrennt und das ist der Grund für alles Elend auf dieser Erde. Für alle Kriege, die wir haben, für den Tod, für die Krankheiten, unter denen wir leiden. Die Sünde ist die Ursache. Ob die Menschen das wahrhaben wollen oder nicht. Punkt 2, die Lösung. Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. Er kann 5 nicht einfach gerade sein lassen. Er muss Sünde beim Namen nennen und strafen. Er muss das tun, was eine funktionierende Regierung tut und was auch Eltern tun mit ihren Kindern. Gute belohnen, böse bestrafen. Der, der im Staate Gutes tut, der sich sozial engagiert, der kommt irgendwann das Bundesverdienstkreuz, vielleicht einmal verliehen als Belohnung vom Vater Staat. Der, der Böses tut und dabei erwischt wird, wird bestraft, kommt ins Gefängnis oder sonst irgendeine Bestrafung. Genau das muss Gott auch tun, sonst kann ein Gemeinwesen überhaupt nicht funktionieren. Gott ist gerecht. Er muss die Sünde bestrafen. Gerechtigkeit ist eine Grundeigenschaft Gottes. Aber die Bibel sagt, Gott ist nicht nur gerecht. Und das ist, kann man sagen, Gott sei Dank so, können uns glücklich schätzen, dass Gott nicht nur gerecht und heilig ist, sondern es gibt eine zweite Seite der Münze. Die eine Seite Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit, die andere Seite Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Und beides muss man komplementär sehen. Beides gehört zusammen. Man darf das nicht auseinanderreißen. Gott liebt seine Schöpfung. Er liebt jeden Menschen und er möchte das Heil des Menschen. Er hasst die Sünde. Er liebt den Sünder. Ganz wichtig, dass man dies auch ausgewogen predigt. Es gibt ja Prediger, die haben eine Tendenz, nur die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes zu predigen. Dann machen sie das Publikum depressiv. Dann kriegt man Angst vor Gott. Es gibt aber auch Prediger, die predigen nur die Liebe Gottes. Dann passiert das Gegenteil. Das Publikum wird leichtsinnig. Oh, ich kann doch tun und lassen, was ich will. Gott vergibt mir ja immer. Beides ist falsch. Man muss hier eine gesunde Balance halten. Gott ist ein heiliger und gerechter Gott, ein strafender Gott. Auch heute. Es ist nicht nur der alttestamentliche Gott. Es gibt keine zwei Götter. Einen im Alten und einen im Neuen Testament, wie manche Theologen denken. Nein, Gott ist derselbe. Und er ist auch im Neuen Testament ein strafender Gott. Muss nur die Offenbarung des Johannes lesen, dann erschaudert man. Ein strafender Gott für die, die nicht umkehren, die nicht Buße tun. Aber Gott ist zugleich ein Gott der Liebe, ein barmherziger Gott. Und hier setzt die Lösung ein. Gott will nicht, dass der Mensch verloren geht. Ein junger Pastor sollte einmal in einem Gefängnis predigen. Er hatte sich seine Predigt zu Hause zurechtgelegt, wie das alle gute Pastoren tun. Als er dann den Raum betrat, spürte er die abweisenden Blicke der Gefangenen. Auf dem Weg nach vorne zum Podium merkte er, ich muss meine Predigt ad acta legen, die kann ich hier vor diesem Publikum nicht halten. Salbungsvolle Worte oder fromme Redensarten, die gehören nicht in einen Knast. Mit klopfendem Herzen überlegt er, was er diesen Männern sagen könnte. Als er dann die Stufen zum Rednerpult hinaufstieg, stolperte er und fiel hin. Höhnisches Gelächter erfüllte den Raum. Der Pastor aber stand auf, trat ans Mikro und sagte mit strahlendem Gesicht: Gerade deswegen bin ich hierher gekommen, nämlich um euch zu sagen, dass ein Mensch fallen und wieder aufstehen kann. Liebe Gemeinde, wir alle sind gefallen und wir fallen immer wieder. Aber wir dürfen aufstehen. Und das ist die Botschaft von Karfreitag. Das ist das Evangelium. Frohe Botschaft, gute Nachricht. Es gibt Hoffnung für diese Welt. Gott liebt diese Welt. Die Diagnose lautet Verlorenheit wegen der Sünde. Die Therapie lautet Rettung durch Christus. Was also tut Gott? Wir haben es im Predigttext gelesen. Er legt die Strafe für die Sünde auf seinen Sohn, Jesus Christus. Ich möchte heute Morgen mal aus dem evangelischen Gesangbuch, und das Beste an der evangelischen Kirche ist für mich immer noch das evangelische Gesangbuch, ich möchte aus diesem Gesangbuch mal zwei Strophen vorlesen, aus einem ganz alten Lied. Es ist fast 400 Jahre alt, von Paul Gerhardt. Ein Lied, das sehr schön ist, klingt ein bisschen altdeutsch. Junge Leute mögen mir das verzeihen, wenn sie nicht alles 100% verstehen. Ich lese es aber ganz langsam vor. Vielleicht ist das eine Übung und manchmal muss man ja auch im Deutschunterricht solche alten Gedichte interpretieren. Also Paul Gerhardt, zwei Strophen aus diesem Lied. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder. Es geht und büßet in Geduld die Sünden aller Sünder. Es geht dahin, wird matt und krank, ergibt sich auf die Würgebank, entsaget allen Freuden. Es nimmet an Schmach, Hohn und Spott, Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod und spricht: Ich will's gern leiden. Das Lämmlein ist der große Freund und Heiland meiner Seelen. Den hat Gott zum Sündenfeind und Sühner wollen wählen. Geh hin, mein Kind, und nimm dich an der Kinder, die ich ausgetan zur Straf und Zornes ruhten. Die Straf ist schwer, der Zorn ist groß. Du kannst und sollst sie machen los durch Sterben und durch Bluten. Das ist Karfreitag. Wir müssten eigentlich dort hängen. Wir gehören dorthin. Wir haben gesündigt. Aber Jesus geht stellvertretend für uns ans Kreuz. Jesus stirbt für uns. Im Alten Testament, das wissen wir, war das Opfermotiv weit verbreitet. Es sind Hunderttausende Tiere geschlachtet worden. Meistens waren es Schafe. Der Priester legte dann seine Hand auf den Kopf des Schafes und damit sollte symbolisch dargelegt werden, jetzt gehen die Sünden des Menschen auf dieses Tier über. Das Tier wurde dann entweder in die Wüste gejagt oder es wurde getötet. Es starb dann stellvertretend für den Menschen. Heute brauchen wir keine Tieropfer mehr. Tieropfer können sowieso keine menschlichen Sünden vergeben. Jesus ist das eine Opfer geworden. Er ist stellvertretend für uns gestorben. Unsere Schuld liegt auf seinen Schultern. Ich muss diese Schuld nicht mehr mit mir herumtragen. Das ist Karfreitag. Das ist Golgatha. Warum konnte nur Jesus meine Schuld und unsere Schuld tragen? Das ist ja die Kernfrage. Hätte nicht auch ein anderer Mensch das tun können? Nein, denn wir alle sind schon schuldig. Jesus ist der Einzige, der ohne Sünde war. Er sagte mal zu den Juden, kann mich jemand von euch einer Sünde überführen? Es war nicht möglich. Nie ist ein unnützes Wort über seine Lippen gegangen. Nie hatte er einen schlechten Gedanken. Er war 100% perfekt, lebte immer nach dem Willen Gottes. Er war schuldlos. Und nur ein Schuldloser kann stellvertretend für einen Schuldigen sterben. Und weil Jesus nicht nur Mensch war, sondern auch der Sohn des lebendigen Gottes, besitzt sein Leben einen so unendlichen Wert, dass er die Schuld aller Menschen, aller Zeiten büßen konnte. Er erlebt also die Hölle, die Gottestrennung. Liebe Gemeinde, für Jesus war es gar nicht so schlimm, am Kreuz zu sterben. Damals sind viele am Kreuz gestorben. Das war ja diese Hinrichtungsart, die die Römer hatten. Tausende haben die Römer ans Kreuz genagelt in der damaligen Zeit. War ohne Zweifel ein schmerzhafter Tod. Aber davor hatte Jesus gar nicht so sehr Angst. Als er am Gründonnerstagabend im Garten Gethsemane mit dem Vater rang und so heftig betete, Lukas 22 berichtet davon, dass sein Schweiß zu Blut wurde, da drückte er damit aus, dass er eines fürchtet, die Trennung von seinem Vater. Das ist das, vor dem Jesus Angst hatte. Er wurde vom Vater getrennt, was eigentlich unmöglich ist. Nicht wahr? Der Sohn, der mit dem Vater vereint ist. Ich und der Vater sind eins. Dieser Sohn musste durch die Gottestrennung. Und Hölle ist Gottestrennung. Und genau das erlebte Jesus am Kreuz. 3 Stunden. Es verfinsterte sich die Sonne, heißt es. Es war eine 3-stündige Finsternis. Und in dieser Zeit rief Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus befindet sich hier in der Hölle, in der Gottestrennung. Und davor hat er Angst. Nicht vor den Schmerzen am Kreuz. Wie gesagt, das mussten 1000 andere auch erleiden. Und das hätte er auch weggesteckt. Aber dass er vom Vater getrennt war. Und in diesen Stunden schafft Jesus die Erlösung für die ganze Welt. Das ist die Lösung unseres Problems. Die Liebe Gottes will nicht den Tod des Sünders. Die Liebe Gottes will unser Heil, unsere Rettung. Und Gott schafft dieses Problem aus der Welt, das Sündenproblem, indem er seinen Sohn für uns sterben lässt. Paul Gerhardt, der das begriffen hat, er hat sehr viele Lieder gedichtet. Ich lese uns noch eine Strophe vor, was Paul Gerhardt als Folge für sich aus dieser Erlösung zieht. Vers oder Strophe 4. Mein Lebetage will ich dich aus meinem Sinn nicht lassen. Dich will ich stets, gleich wie du mich mit Liebesarmen fassen. Du sollst sein meines Herzens Licht. Und wenn mein Herz in Stücke bricht, sollst du mein Herze bleiben. Ich will mich dir, mein höchster Ruhm, hiermit zu deinem Eigentum beständiglich verschreiben. Das ist in altem Deutsch formuliert, was euer Pastor Andreas Hildebrand eben am Anfang in der Liedstrophe gesagt hat. Wenn man das begreift, dass Jesus für uns alles getan hat, dann kann man eigentlich nicht anders als sagen, Herr, mein Leben soll fortan dir gehören. Deshalb Punkt 3, deine Entscheidung oder die Entscheidung. Hier an dieser Stelle sind wir nun gefragt. Gott hat eine Entscheidung für uns getroffen, objektiv, vor 2000 Jahren, als er seinen Sohn sterben ließ. Hat er zu uns Ja gesagt? Hat er seine Hand weit ausgestreckt? Aber jeder von uns muss diese objektive Versöhnung subjektiv für sich annehmen. Diese objektive Versöhnung wirkt nicht einfach so, sondern ich muss sie persönlich annehmen. So wie ein Wechsel eingelöst werden muss, so muss ich in Gottes Hand einschlagen und sagen, ja, ich möchte bewusst diese Versöhnung, diese Vergebung annehmen, indem ich meine Schuld bekenne, indem ich Ja sage zu meinem verfuschten Leben, zu all der Schuld, die sich angehäuft hat und immer wieder anhäuft, und indem ich dankbar die Vergebung im Glauben persönlich annehme. Diese Entscheidung wird von uns verlangt und diese Entscheidung sollten wir nicht aufschieben. Das Wort Gottes wird immer wieder neu gepredigt und es stellt uns in die Entscheidung hinein. Bekehre dich, glaube an Jesus, bekenne deine Schuld, beichte und erfahre durch Christus die Vergebung. Von einem Mann wird erzählt, der schwitzend und keuchend zum Bahnhof gerannt kam, doch der Zug war gerade abgefahren. Der Bahnbeamte, der dem Zug das Signal zur Abfahrt gegeben hatte, sagte bedauernd, sie hätten schneller laufen müssen. Darauf der Reisende, schneller laufen konnte ich nicht, aber ich hätte früher damit anfangen sollen. Das gilt auch für uns. Wir sollten die Entscheidung nicht aufschieben. Viele Menschen denken, ja, später, wenn ich älter bin, auf dem Sterbebett liege, dann will ich die Vergebung Jesu Christi annehmen. Nein, heute, sagt die Heilige Schrift, heute ist der Tag des Heils. Heute bietet Gott uns seine Vergebung an. Kein anderer Feiertag oder Sonntag des Jahres ist so geeignet für die Bekehrung und für den Glauben an Jesus wie Karfreitag. Denn heute besiegelt Gott das Heil dieser Welt. Deswegen Karfreitag stellt uns in eine Entscheidung hinein. Glaubst du, dass Jesus für dich gestorben ist? Erkennst du deine Schuld? Und bist du bereit, diese Schuld zu bekennen und das Heil durch Christus anzunehmen? Gott schenke, dass am heutigen Tag denen, die Christus angenommen haben, ganz neu das Geschenk der Versöhnung aufleuchtet. Der Himmel steht offen für alle Gläubigen. Und Gott schenke, dass die, die diesen Schritt noch nicht getan haben, diesen Schritt heute tun und die ausgestreckte Hand Gottes ergreifen. Er wartet auf uns. Amen. Wir wollen aufstehen und ich möchte uns im Gebet leiten. Vater im Himmel, wir preisen dich an diesem heutigen Karfreitag des Jahres 2012, dass dein wunderbares Angebot gilt. Es steht auch für uns. Und weltweit wird dieses Evangelium verkündigt. Nicht nur in Jerusalem, wo Zehntausende Pilger zusammenkommen, um Herr Jesus an deinen Leiden zu gedenken, sondern von Tokio bis San Francisco, von Hammerfest bis Kapstadt wird dein Evangelium heute gepredigt und Menschen preisen dich und danken dir für deinen Tod. Eigentlich etwas Unbegreifliches, aber wir freuen uns, dass du gestorben bist. Und wir danken dir dafür, dass unsere Schuld vergeben ist und dass wir diese Last nicht mit uns herumschleppen dürfen und dass wir täglich Vergebung finden dürfen. Du weißt, auch als Christen fallen wir immer wieder. Aber Herr, was für ein Vorrecht, Wir dürfen aufstehen. Du bist gekommen, um uns aufzurichten, um uns Perspektive, Hoffnung, ja, um uns ewiges Leben zu schenken. Dafür beten wir dich an, den dreieinigen Gott, der diesen wunderbaren Heilsplan entworfen und in der Zeit ausgeführt hat. Vater, Sohn und Heiligen Geist. Amen.